Freude schöner Götterfunke. Sie haben gesagt, für Sie ist es eine Freude, dass Sie da sind.
Richtig, da sind wir schon beim Thema.
Da sind wir beim Thema, ja. Die Freude ist ja ein wunderbares, aber schwieriges Thema.
Ja, und ein sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit überhaupt, weil es so viele Menschen gibt, die eigentlich mit ganz wenig Lebensfreude durchs Leben gehen, obwohl wir ja in geradezu paradiesischen Verhältnissen leben, verglichen mit so vielen Elendsgegenden dieser Erde, nicht? Aber das liegt auch zum Teil daran, dass bei uns das Erlebnis nicht denselben Stellenwert hat wie die Tat. Also Menschen sind sehr dafür, dass man tüchtig arbeitet und dass man Leistung erbringt und sich profiliert und aufsteigt beruflich und also sehr am Machen orientiert und viel machen und gut machen und hohe Qualität erforderlich ist und so weiter. Aber dass es eben auch dieses Innehalten und dieses Erleben gibt und sich freuen an einem schönen Erlebnis, das hat bei uns nicht denselben Stellenwert. Eher noch in der fernöstlichen Welt, wo man die Erlebniswerte sozusagen höher schätzt als die schöpferischen Werte. Aber bei uns in der westlichen oder abendländischen Kultur ist halt das Tun sehr zentral im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Menschen, was ein bisschen schade ist. Denn bei schönen Erlebnissen tankt die Seele auf und man gewinnt wieder Kraft daraus, eben um auch später wieder Leistungen zu vollbringen. Aber irgendwo muss man ja die Kraft hernehmen. Und deswegen gibt es auch bei uns so viele Menschen, die über Stress jammern und ausgebrannt sind, und so, weil einfach die Freude fehlt. Um zu einem schönen Erlebnis zu kommen, gibt es eine Voraussetzung, nämlich man muss sich einem Wertbezug öffnen. Sonst kann dieser Wert, der die Freude erzeugen soll, nicht in unsere Herzen einziehen. Also ganz einfach gesagt, wenn Sie zum Beispiel durch den Wald gehen, bei einer Wanderung, bei einem Spaziergang, dann können Sie daraus ein wunderschönes Erlebnis machen, indem Sie ganz tief durchatmen, indem Sie die Natur ringsum mit allen Sinnen wahrnehmen, sich freuen über jede kleine Blüte, die Sie am Wegrand oder unter dem Gebüsch sehen, zuhören, wenn die Vögel zwitschern, zwischendurch, wenn so Sonnenstrahlen einstrahlen durch die Dichte der Bäume, können Sie stehen bleiben und sich davon richtig berühren lassen innerlich von diesen Sonnenstrahlen, die da hereinfallen. So. Dann haben Sie ein schönes Erlebnis. Aber Sie können natürlich auch wie blind durch den Wald gehen, stöhnen, schwitzen, sagen, oh Gott, der Weg ist so steil und oh Gott, was muss ich denn morgen noch alles machen? Also das heißt, dass Sie mit gedanklich ganz abwesend sind, dass Sie überhaupt nichts wahrnehmen ringsum, was um Sie passiert. Sie sehen die Blüten nicht, Sie hören die Vögel nicht, Sie schauen nicht in den Himmel oder auf das Grün der Blätter. Sie merken gar nichts von der Natur und dann haben Sie auch keine Freude an diesem Waldspaziergang. Das heißt, die Freude setzt voraus, dass man sich innerlich öffnet einem Wert oder mehreren Werten, die man wertschätzt. Und wenn man sie wertschätzt, dann beschenken sie einen mit Freude.
Da waren jetzt einige Sachen, die sehr spannend sind für mich, wo ich gerne ein bisschen nachhaken würde. Es hört sich für mich so an, als wäre die Freude selbst nicht direkt anzustreben, nicht direkt zu bekommen, ja, sondern dass ich quasi in mir die richtige Umgebung schaffen muss oder die richtige Aufnahmebereitschaft, Rezeptivität, ja, sich öffnen, ja, haben Sie gesagt, ja, damit als Nebeneffekt quasi anderer Dinge dieses Erlebnis der Freude entstehen kann. Ja.
Und genau so ist es, wie Sie sagen. Genau so. Man kann sich nicht in Sessel setzen und sagen, jetzt will ich mich die nächsten 10 Minuten freuen. Das funktioniert einfach nicht. Freude ist gleichsam die Begleitmusik eines Wertbezuges, eines innigen Wertbezuges. Wenn man einen Bezug hat zur Musik, dann freut man sich an einem schönen Konzert. Wenn man einen Bezug hat zum Lesen, dann freut man sich an einem guten Buch, das man gerade am Schoß hat und in dem man gerade hineinschaut. All die Bezüge, wenn man Bezüge zu Mitmenschen hat, die gut sind, dann freut man sich an der Freundschaft, die man da hat. Also ohne Wertbezug gibt's keine Freude. Und da möchte ich Ihnen an dieser Gelegenheit etwas ganz Ernstes sagen. Wenn jemand wenig oder kaum mehr Wertbezüge hat, wenn alles egal wird für jemanden. Also das Gegenteil von Wertbezügen ist eigentlich die Gleichgültigkeit. Dann schwindet die Freude aus dem Leben. Und ernst ist das deswegen, weil wir zum Beispiel immer wieder auch kriminelle Taten haben, wo Menschen auf einen anderen einstechen oder irgendwelche Leute niederschießen. Und wenn man sie fragt, warum hast du das gemacht, dann sagen sie, ja, ich war nicht gut drauf. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ja, das heißt, sie haben hier zwei Dinge. Auf der einen Seite ein Mensch, der sagt, ich bin nicht gut drauf. Das heißt, ich habe keine Freude im Leben. Ja, und auf der anderen Seite kein Wertbezug. Der andere ist nichts wert. Wenn nichts ist etwas wert, wenn nichts was wert ist, kann ich es zerstören. Etwas Wertloses kann man vernichten. Und wenn die anderen Menschen egal sind, dann sinkt die Hemmschwelle, andere Menschen anzugreifen oder zu verletzen. Also es ist wichtig, Wertbezüge zu haben, weil sie verhindern, dass man Werte zerstört. Und sie bereiten Freude.
Sie bereiten Freude. Sie haben auch gearbeitet in Ihren Ausführungen jetzt mit dem Begriffspaar Tat und Erlebnis.
Ja.
Ja. Tat als das Aktive, ja, das uns nur zu oft abverlangt wird oder von dem wir glauben, dass es so wahnsinnig wichtig ist. Und auf der anderen Seite das Erlebnis, wo ja das Wort schon ausdrückt, dass ich da meine Aktivität, mein Tun eigentlich zurücknehme, nicht? Ja. Wo ich mich einmal, ja, entspanne innerlich und etwas auf mich zukommen lasse.
Richtig, und beides gehört zusammen. Und eigentlich sind beide im Duett gut. Das heißt, man kann sich auch an der Arbeit freuen. Aber die Arbeit artet manchmal aus in Hektik und in ein zu viel und man will noch das und noch jenes und auch noch irgendwas erreichen und schnell noch anderes, also im Sinn des Multitaskings und so. Und die Freude geht da dazwischen. Wenn die Freude kommt zu einem Menschen, dann möchte ein Mensch innehalten. Dann ist etwas so schön, dass er das Gefühl hat, das könnte jetzt einfach ewig so weitergehen. Ja. Also wenn Sie sich so richtig freuen, zum Beispiel immer an einer wunderschönen Melodie, dann haben Sie das Gefühl, Sie könnten jetzt ewig zuhören. Oder wenn Sie sich freuen an einer Beziehung mit einem anderen Menschen und Sie haben so ein richtig inniges Verhältnis und feiern irgendetwas mit einem anderen Menschen, haben Sie das Gefühl, also eigentlich diese Feier, die müsste gar nicht vergehen. Das könnte jetzt so weitergehen. Also es lässt uns einen Moment in diesem rasanten, immer vorwärtsstreben, innehalten. Es hält uns zurück. Die Freude hält uns zurück und bringt uns wieder in die Balance, dass man nicht nur immer rennen und tun kann, sondern manchmal auch ruhig werden muss und still werden muss und in der Freude dann einfach verweilen kann eine Weile und aus dieser Weile eben wieder Kraft schöpfen kann.
Und diese Sehnsucht, dass die Freude bleibt, dass sie ewig ist,
Nein, die Sehnsucht ist nicht, dass die Freude ewig bleibt, sondern dass der Wertbezug sich fortsetzt. Alle Wertbezüge sind so angelegt, dass wir möchten, dass sie dauern. Nicht eine schöne Beziehung zu einem Menschen, man möchte, dass sie einfach dauert. Im Irdischen ist ja nichts sozusagen, das ewig dauert, sondern alles muss ja irgendwo auch verabschiedet werden oder ist zeitbegrenzt. Aber dieses Gefühl, es dürfte ruhig so weitergehen, das zeigt, dass man jetzt gerade sehr glücklich ist. Das Wichtige ist, dass wir diese Werte auch schätzen können, weil ganz schnell kann es passieren, dass man abstumpft und der Wert zwar noch objektiv da ist, der geliebte Mensch ist da oder die Natur ist da oder die Kunst, an der man sich eigentlich freuen könnte, ist da. Man kann ins Theater gehen, man könnte Bücher lesen. Es ist alles eigentlich da. Aber es scheint so, dass es eigentlich selbstverständlich da zu sein hat und irgendwie wird es nicht mehr so geschätzt. Es verliert dieses Besondere für einen Menschen, subjektiv gesehen. Und dann, wenn er es nicht mehr schätzt, verliert er auch ein bisschen den Bezug dazu. Die Freude blendet sich aus. Wissen Sie, was oft passiert? Erst dann, wenn man den Wert verliert, dann manchmal merkt man, was man daran gehabt hat, aber dann ist es eben zu spät.
Also zur Vorbereitung der Freude gehören sozusagen auch Dinge, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, wie Achtsamkeit, Zurücknehmen auch einer Quantität, ja.
Unbedingt.
Also ein Wegräumen von Dingen, die ich eigentlich nicht brauche, die mich zudecken, sodass kein Erlebnis mehr möglich ist, dass keine Freude mehr wachsen kann, in diesem ungesunden, übersättigten Boden sozusagen.
Da haben Sie wohl recht. Das ist etwas, mit dem wir in unseren Wohlstandsländern sehr zu kämpfen haben. Wir haben einfach zu viel. Und aus dem zu viel haben schwindet auch die Freude. Es ist ganz eigenartig. Die Freude stammt ursprünglich aus einer Entbehrung. Dass man etwas entbehren musste, nicht zur Verfügung hatte, davon geträumt hat, es ersehnt hat sozusagen. Und dann plötzlich hat man einen Zipfel davon erwischt. Und das ist die große Freude. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel erzählen, nur um es zu demonstrieren. Ich bin ja ein Kriegskind und in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Und in meiner Familie waren auch meine Großeltern haben mit uns gewohnt, weil meine Großeltern im Krieg ausgebombt waren, keine Wohnung mehr hatten. Und wie es uns ein bisschen besser ging, so in den 50er Jahren, haben meine Großeltern beschlossen, dass sie alle 14 Tage einmal ins Kino gehen und sich einen Film anschauen. Und ich habe das so als Kind mitgekriegt, diese riesige Vorfreude meiner Großeltern, also das war dann immer an einem Donnerstag. Und wenn schon diese zweite Woche angebrochen ist, also schon am Montag, wenn es die Woche war, in der sie wieder ins Kino gehen wollten, da haben sie schon am Montag davon gesprochen, was dann wieder für ein Film sein wird. Also eine richtige Freude gehabt von Montag bis Donnerstag bis auf den Film. Also wenn ich denke, heute die Menschen, die Fernseher haben mit 50 oder 100 Programmen und eigentlich jeden Tag sich einen Film anschauen oder vielleicht zwei Filme sogar. Und also die Freude, die meine Großeltern damals hatten, die ist, glaube ich, für die heutigen modernen Menschen unerreichbar. Weil ein Film anschauen ist gar nichts für sie. Das können sie am Handy, im Zug, überall. Das hat gar keine besondere Bedeutung mehr. Und damit will ich sagen, was man selten hat, steigt immer im Wert. Nicht? Auch wenn man zum Beispiel nach einer langen Fastenzeit, wenn man dann wieder, sagen wir, wie es ist mit Osterschinken oder so, nicht? Oder dann wieder mal sich einen Schnitzel oder irgendwas leisten kann, dann hat man eine Freude. Aber wenn man alle Tage Schnitzel essen müsste und die teuersten Gerichte hätte also praktisch jeden Tag in irgendeinem Nobelrestaurant sitzen würde, man würde überhaupt keine Freude mehr dran haben. Im Gegenteil, man hätte es satt bis oben. Nicht? Also die Freude setzt voraus, dass eine Entbehrung da ist, ein wenig haben von etwas, muss nicht materiell sein, kann auch sein von Zuwendung oder von Erfolg haben oder solchen Dingen. Und dann lichtet sich's irgendwie, dann wird einem etwas dazu geschenkt. Das ist die große Freude.
Wir haben jetzt gehört, in einer Fassung der Priester, die Ode an die Freude. Der Text ist von Friedrich Schiller und Sie kennen alle diese erhebende Melodie, diese Explosion an Freude aus Beethovens 9. Sinfonie. Es gibt sehr viele verschiedene Vertonungen, Interpretationen auch dieses Textes. Auf jeden Fall großartig. Musik ist auch etwas, was ganz unmittelbar Freude hervorrufen kann.
Wenn man einen Bezug dazu hat.
Ja.
Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Musik. Es gibt auch Arten von Musik, zu der man eben keinen Zugang hat. Das ist sehr individuell verschieden. Und wenn man keinen Zugang dazu hat, macht es auch keine Freude. Also es setzt immer voraus, dass im Menschen etwas aufmacht und einen Wert schätzt, um dann Freude an dem Bezug zu diesem Wert haben zu können.
Also die Freude ist immer etwas Nachgereihtes, etwas...
Es gibt Angebote des Lebens an den Menschen. Angebote, wenn ein Mensch das Angebot annehmen kann, und es ist ein schönes Angebot, dann soll er sich dran freuen. Es gibt natürlich auch, das Leben schüttet Verschiedenes aus. Mhm. Es schüttet auch Schicksalsschläge aus. Und dann wird man sich nicht freuen, sondern wird man eben traurig sein. Also das heißt, man wird eine gefühlsmäßige Resonanz darauf haben. Aber es ist schade, wenn das Leben ein schönes Angebot an einen Menschen macht und der Mensch freut sich dennoch nicht, weil er es nicht annimmt und nicht versteht und nicht sich dazu nicht öffnen kann.
Nun gibt es ja, was die Freude betrifft, eine ganze Reihe von zusammengesetzten Wörtern, von Sprichwörtern, die wir in unserem Sprachgebrauch einfach verwenden. Sie haben vorhin gesprochen davon, wie Ihre Großeltern sich schon am Montag auf den Film gefreut haben, der am Wochenende dann vielleicht war, nicht? Das ist die Vorfreude.
Wobei die Vorfreude sozusagen noch eine Spur riskant ist, weil ja das, worauf man sich freut, nicht eintreten muss, nicht? Oder auch ein Film einmal nicht schön sein kann, nicht zum Beispiel. Also die Vorfreude ist, man sagt zwar, ist die schönste Freude, aber sie hat eine Nuance, ein Risiko. Nur da muss man eben auch lernen, dass man auch mit Enttäuschungen umgehen kann, nicht? Also so wie man mit Freude umgeht, kann man auch mit Enttäuschungen umgehen kann. Wichtig wäre es ja schon mal, wenn die Menschen sich für das bereits Dasein, über das bereits Dasein die Schöne freuen könnten und würden. Also Vorfreude setzt etwas in der Zukunft voraus. Aber es gibt ja auch in der Gegenwart etwas, worüber ich mich freuen kann. Genau genommen kann ich mich freuen, wenn ich gesund bin oder einigermaßen gesund bin oder wenn ich sehen kann und nicht blind bin oder ich kann mich freuen, wenn meine Kinder sich normal entwickeln. Und also das heißt, es gibt vieles in der Gegenwart, das, wenn ich es achtsam anschaue, Grund gibt zur Freude.
Das heißt, im Zusammenhang mit Freude ist es auch wichtig, dankbar sein zu können. Auch die Selbstverständlichkeiten zu entselbstverständlichen,
richtig,
sozusagen.
Richtig, richtig. Ja, die Dankbarkeit und die Freude, die gehen irgendwo Hand in Hand, nicht? Weil auch die Dankbarkeit setzt Wertschätzung voraus.
Was sagen Sie jemandem, der sagt, naja, ich bin so erzogen worden, eigentlich darf ich mich nicht freuen, weil wenn ich mich freue, kommt dann die Strafe. Man darf sich nicht freuen.
Naja, das ist ein Irrglaube, nicht? Deswegen, weil man sich freut, kommt keine Strafe. Unangenehmes kann immer eintreten, ob man sich vorher freut oder nicht freut. Ich glaube, man muss eher hier sehen, dass man vielleicht Erwartungen dämpfen wollte, um Menschen vor Frustrationen zu schützen oder so etwas. Aber wenn ich nicht mit Vertrauen und Hoffnung und wie soll ich sagen, Mut auf das Leben zugehe, nur um mir irgendwelche Enttäuschungen zu ersparen, ja, dann muss ich einfach zu Hause hocken und mich einsperren und sagen, naja, jetzt wenn ich in eigenen vier Wänden geschützt bin, da kann mir nicht viel passieren. Also in dem Moment, wo man sich ausliefert ans Leben und exponiert und etwas wagt, zum Beispiel eine Reise wagt, eine Ausbildung wagt, eine Partnerschaft eingeht und so, das sind ja alles Wagnisse, kann immer etwas schief gehen. Also ich glaube, es ist ein Unsinn zu sagen, man darf sich nicht freuen, sondern man soll sogar sagen, freue dich, solange du irgendwie Gelegenheit hast zur Freude, freue dich. Das hebt dein Herz und das hebt dich als insgesamt in ein gutes Menschsein hinein. Freue dich über alles, was wert ist, dass du dich darüber freust. Und wenn einmal ein Wert überschattet ist oder eben wegbricht, dann wirst du das tragen können. Du wirst es tragen können, weil du aus den früheren Freuden Kraft geschöpft hast. Also man muss Enttäuschungen aushalten können im Leben und Frustrationen, damit muss man auch lernen, umzugehen bei Zeiten. Aber dass man deswegen schon von vornherein nicht sich auf irgendetwas einlässt, auf Unternehmungen oder auf Beziehungen einlässt, nur um sich später Enttäuschungen zu erfreuen, da wird das Leben schon sehr sinnentleert. Das wird dann ein sehr langweiliges, leeres Leben und da geht es den Menschen gar nicht gut dabei.
Nun ist es ja so, dass Freude auch etwas sehr Dynamisierendes hat, nicht? Also Freude ist etwas, das schickt einen auf einen Weg, das kann einen aufbrechen lassen, ja? Das hat etwas, wenn wir es jetzt weiterführen, etwas Ekstatisches, ja? Da gehe ich in gewisser Weise auch aus mir heraus. Und diese Kraft, die da entsteht, kann mich auch weiterschicken, nicht? Das ist ja eigentlich auch dieser Geschmack, dieses Positive, was einfach der Freude inne ist, ja. Und es ist eigentlich sehr schade, wenn man Angst davor hat, nicht?
Ja, also diese Kraft, die uns so weiterbringt, das ist eigentlich die Begeisterung, könnte man sagen. Also das ist
die Schwester der Freude.
Ja, das ist die Freude ist wirklich immer so ein bisschen Nebeneffekt, wie Sie es vorher gesagt haben. Aber die Begeisterung ist ja für etwas. Also ich wenn ich mich begeistere, ich kann mich nicht für nichts begeistern. Da habe ich irgendein Ziel vor Augen oder irgendeine Aufgabe im Sinn, die ich lösen möchte und an das ich mich jetzt hingebe und dafür einsetze. Und in dieser Begeisterung freut es einen auch, das zu unternehmen. Und da hilft dann auch die Begeisterung mit, dass man auch Rückschläge einstecken kann oder über Hürden drüber kommt, wo halt weniger Freude dabei ist. Ist ja nicht so, dass wir immer an allem Freude haben können einfach. Also jemand hat vielleicht Freude an Studium, aber wenn er ordentlich büffeln muss einmal vor einer Prüfung, na, dann ist die Freude nicht so groß über das Büffeln, aber umso größer ist die Freude, wenn er die Prüfung dann geschafft hat. Nicht? Also die Begeisterung ist so eine Art Klammer, die die Freude, aber auch Frustrationstoleranz zusammenhält.
Ich würde jetzt gern mit Frau Professor Lukas noch eine Thematik anschneiden. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Auch das für Sie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie anrufen möchten, dann zögern Sie nicht. Frau Professor, sich mit jemand anderem freuen können.
Ja. Das ist auch ein ganz besonderes Thema. Denn bisher haben wir immer nur die Freude beleuchtet, dass etwas, man freut sich selbst an einem Glück oder an einem Wertbezug, nicht? Etwas Schönem, das einem auch schön erscheint und oder selbst betrifft. Aber sich mitfreuen können mit dem Glück eines anderen Menschen, das ich möchte sagen, das ist die edelste Freude. Es ist, da muss sich ein Mensch schon in größere ethische Höhen aufschwingen. Das ist auch heute sehr stark verlustig gegangen. Das heißt, oft wird dem Mitmenschen gar nichts Gutes gegönnt, also weil so viel Rivalität da ist, so viel Konkurrenzdenken da ist, schon die Geschwister oft rivalisieren miteinander, dass ja nicht die Zuwendung der Eltern zu einem Geschwister größer ist zum anderen, und das geht in der Schule weiter, ob der andere vom Lehrer mehr gelobt wird oder bessere Noten hat, und jeder wacht darüber, ob es ja nicht einem anderen irgendwie ein Stück besser geht oder der ein schöneres Kleid hat als man selber und so. Und so viel Neid ist da und so viel Eifersucht und Konkurrenzdenken, und das zerstört diese Mitfreude. Und dabei hätte diese Mitfreude zwei riesige Vorteile. Wenn man sich mit anderen Menschen und deren gelingenden Leben mitfreuen kann, wenn ein anderer irgendwo gerade auf der Sonnenseite des Lebens steht, dann hat man ja eine doppelte Freude. Das heißt, man freut sich, wenn es einem selber gut geht, und man freut sich, wenn es dem anderen gut geht. Also man hat viel mehr Chancen zur Freude im Leben, und außerdem, man wird unglaublich beliebt. Das heißt, die Menschen fühlen sich wohl bei jemandem, der sich mit ihnen mitfreuen kann. Genauso wie sie sich wohlfühlen bei jemandem, der mitleiden kann, wenn sie im Leid stecken. Nicht? Natürlich. Also die Empathie gibt es in beider Hinsicht. Und wenn jemand spürt, der andere neidet mir mein Glück nicht, sondern der freut sich aufrichtig und ehrlich darüber, dass es mir gut geht, na, bei dem fühlt man sich ganz wohl, den trifft man gern, da fühlt man sich wirklich tief verbunden mit so einem Menschen, wie geschwisterlich verbunden, und auf die Weise macht man sich auch sehr viele Freunde, und wenn man viele Freunde hat, geht es einem natürlich selber auch gut. Also ich möchte dir die Mitfreude sehr empfehlen, dass sie sich vielleicht da ein bisschen einüben, zu schauen in ihrer Umgebung, wie es anderen Menschen geht, und wenn sie sehen, jemandem geht's gut, öffnen Sie Ihr Herz und gönnen Sie dem anderen sein Glück, und Sie werden sehen, dass das Glück auf Sie selbst zurückstrahlt.
Sehr schön. Das war das Mitfreuen, sich mitfreuen können. Und dann gibt es ja auch noch diesen Aspekt, dass man jemandem anderen sozusagen gezielt eine Freude zu bereiten versucht.
Auch das, und wissen Sie, das kann man sogar, wenn man selbst keine Freude hat.
Ja.
Das ist das Interessante. Also es gibt ja wirklich finstere Zeiten im Leben oder freudlose Phasen, wo man einfach ein bisschen depressiv ist oder irgendwie geknickt, niedergeschlagen ist. Aber auch dieser niedergeschlagene, geknickte Mensch ist in der Lage, anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Das ist wirklich erstaunlich, aber das geht. Also wenn man sich selbst nicht freuen kann, kann man sich nicht freuen. Dann hat man momentan eben keine Freude, aber einem anderen Freude bereiten. Und da, wenn man da sehr feinfühlig ist, also das nicht irgendwas kauft oder dem anderen einfach hinlegt, sondern wirklich überlegt, womit der andere Freude haben könnte. Oft sind es die immateriellen Geschenke, die viel mehr Freude machen. Ein liebes Wort oder ein Zeitgeschenk, ein bisschen Zeit für den anderen hat. Oder einfach aufmerksam ist, nicht nur einfach banal fragt, wie es den anderen geht, sondern es richtig hinein spürt, wie es wirklich mit anderen ausschaut und ihm irgendwo dann so einen kleinen Trost gibt oder ein irgendwas sagt, was Nettes sagt, eine positive Rückmeldung gibt. Das streichelt die Seele des anderen, und auch das hat eine ganz positive Rückwirkung auf einen selber.
Wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung. Was mir noch wirklich ganz stark am Herzen liegt, weil ich da immer drüber stolpere, wenn jemand diese Dinge verwechselt. Ich würde gern noch von Ihnen etwas hören über den Unterschied zwischen Freude und Spaß. Es hat sich so eingebürgert, dass zum Beispiel auch Lehrer Schülern viel Spaß wünschen für das Schuljahr oder so, nicht? Wo ich mir immer denke, das ist unangemessen.
Ja. Naja,
also Spaß ist für mich diese, diese, wie soll ich sagen, Aktivitätsbezogenheit eigentlich, ja. Und ich denke mir oft, das, was ich wirklich ihnen wünsche, wäre eigentlich eine tiefe Freude, ja, die, die das Dasein, das ja auch seine Mühen kennt, auch ein Schülerleben kennt, seine Mühen, das weiß man gerade jetzt am Ende des Schuljahres, dass das trotzdem grundiert ist von einem, ja, von einem guten Gefühl, von getragen von etwas, ja, eine Kraft, auf der man auch gehen kann.
Es ist natürlich eine Definitionsfrage, was man unter Spaß versteht. Wenn es also etwas Lustiges ist, also ein bisschen Humor ist auch nicht schlecht im Leben, und sich manchmal also amüsieren und so ist das möchte ich alles nicht verwerfen. Das gehört auch dazu. Das Essentielle bei all dem, ob es Spaß ist, ob es Lust ist, ob es Freude ist, und so, das Essentielle ist der Bezug zu einem Wert und nicht zu einem Unwert. Also es gibt ja auch Menschen, die Spaß haben am Tierquälerei oder so. Also das heißt, der Bezug zu einem Wert, der es wert ist, dass man sich wirklich darüber freut, das ist das Entscheidende. Ob man es dann Spaß nennt oder gute Laune nennt oder einfach Vergnügen nennt oder auch Lust nennt. Man kann durchaus auch Lust haben an einem guten Essen einmal oder so. Es ist halt, das Wichtige ist, dass hier eine Wertschätzung stattfindet und dass man offen ist für die Frage, was ist überhaupt wertvoll und was ist vielleicht nicht wertvoll. Dass man da einen Sensus entwickelt für das wirklich Wertvolle, objektiv Wertvolle, und sich dem Wertvollen zuwendet mit innerlicher Beteiligung. Das ist das Wichtige.